Ja, schön euch alle zu sehen. Es ist richtig gut, in Gottes Haus zu sein. Und noch schöner, wenn jemand so den Eindruck hat, Jesus ist hier und er steht hier vorne und er sagt, gesegnet sind die, die in Gottes Haus sind. Was für eine schöne und was für eine ermutigende Zusage. Ich finde immer wieder, Anbetung ist einfach so eine Zeit, wo wir in Gottes Gegenwart eintauchen können. Das ist einfach unheimlich wohltuend. Ja, schön, dass wir diesen ersten Gottesdienst im neuen Jahr miteinander feiern. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Und in der ersten Predigt im neuen Jahr geht es immer um die Jahreslosung. Sie soll ein Leitvers sein und soll uns so ein bisschen Impulse geben für das neue Jahr, uns begleiten durch das Jahr. Und ich möchte auch noch mal kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass von deinem Thron Ströme lebendigen Wassers fließen, Herr. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unseren Durst und unsere Sehnsucht stillen möchte. Und ich bete, dass du die Predigt jetzt segnest, dass du die Worte führst und leitest. Und ich bete um offene Herzen, Herr, dass das, was du sagen willst, hineingesprochen wird und sich festsetzt und einfach einen Unterschied macht und eine Auswirkung hat hinein in unser Leben, in unseren Glauben und in unseren Alltag. Hab du von ganzem Herzen Dank. Amen. Ja, ihr habt schon gehört, die Jahreslosung steht in Offenbarung 21, Vers 6. Dort heißt es, Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und da der Vers so kurz und knackig ist, sagen wir es mal alle laut gemeinsam. Ja? Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Was für ein starker Vers, was für eine tolle Zusage und Verheißung. Lebendiges Wasser kann nur Jesus geben, aber gutes, stilles Wasser bekommt ihr auch von uns als Gemeinde. Und damit ihr euch an die Jahreslosung erinnert und immer, wenn ihr einen guten Schluck Wasser trinkt, daran denkt, darf jeder Einzelne nach dem Gottesdienst vorkommen und sich eine Flasche mitnehmen. Die sind richtig schön kalt, die waren im Auto. Ich liebe kaltes, gutes Wasser. Und ich bitte euch sogar, das zu tun, weil ich die nicht alle wieder nach Hause nehmen will. Ja, Wasser ist lebensnotwendig. Wasser ist sogar überlebensnotwendig. Wir können je nach körperlicher Verfassung sogar mehrere Monate ohne Essen überleben, aber wir können nur ein paar Tage, so 4, 5, 6, 7 Tage ohne Wasser überleben. So, und die Vereinten Nationen haben deshalb bereits 2010 das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser als Menschenrecht anerkannt. Und trotzdem haben nach Schätzung der WHO über 600 Millionen Menschen auf dieser Welt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Sauberes Trinkwasser, was für uns so selbstverständlich ist, ist für viele Menschen auf dieser Welt überhaupt nicht selbstverständlich. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Dieser Vers spricht das existenzielle Bedürfnis des Menschen nach Wassern an. Aber es geht um weit mehr als das. Es geht um Gott, es geht um den Durst nach Leben, es geht um Bedürfnisse und unsere Sehnsucht. Es geht darum, dass Gott uns etwas schenken will, was über dieses Leben hinausgeht. So, und das Erste, was passiert, da heißt es, Gott spricht. Der Vers beginnt damit, dass Gott selbst redet. Gott spricht. Und unser Vers steht ja im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, geschrieben vom Apostel Johannes, mit dessen ersten Brief wir uns ja zum Abschluss des letzten Jahres auch als Predigtreihe beschäftigt haben. Nun ist die Offenbarung ja kein so leichtes Buch zu lesen, vor allem nicht so leicht zu verstehen. 22 Kapitel voller Botschaften an 7 Gemeinden und weltweit, Visionen, Bilder, Symbolik, Katastrophe, Kämpfe, Siegel, Reiter, Posaunen. Und eins möchte ich vorweg sagen, Menschen, die meinen, ganz genau zu wissen, was das alles bedeutet, die sind mir suspekt. Weil es viele intelligente Menschen, viele sehr intelligente Theologen gibt, die das lesen, das erforscht haben und trotzdem zu unterschiedlichen Auslegungs- und Deutungsmöglichkeiten kommen. Wir haben gerade als Hauskreis im letzten Jahr eine Reihe miteinander gemacht, das hieß Happy End Time, eine optimistische Sicht auf die Endzeit. Und es war super spannend, weil der mal kräftig an dem so klassisch Gelehrten in evangelikalen Kreisen Endzeittheologie richtig gerüttelt hat und einfach mal ein paar Sachen ganz kritisch hinterfragt hat, die wir oft so übernehmen, wobei wir uns damit noch nie richtig auseinandergesetzt haben. Und es war super spannend zu sehen, man kann Dinge auch aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Manchmal muss man viel, viel tiefer einsteigen, um sich ein Bild zu machen. Und am Ende sind wir dabei geblieben, dass wir gesagt haben, wir merken, all unsere Erkenntnisse sind Stückwerk und letztlich muss ich gar nicht alles im Detail wissen. Das, was ich wissen muss, ist in der Bibel sehr klar. Und wenn man dann beim 21. Kapitel in der Offenbarung angelangt, dann ist da die Verheißung eines guten Endes für Menschen, die an Jesus glauben. Ohne Umwege geht es mit der Jahreslosung genau auf dieses Ziel zu, in das Vers 21 dann eingebettet ist. Und das wollen wir gemeinsam lesen. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Da heißt es: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Nach 21 Kapiteln entsteht ein großes Bild der Zuversicht. Keine Tränen mehr, kein Tod mehr, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen mehr. Und ganz ehrlich, das tut gut zu lesen. Ich bin sicher niemand, der Leute ständig auf das, was einmal kommt und auf die Ewigkeit vertröstet. Aber dieses Wissen, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass er es am Ende gut machen wird, das finde ich zutiefst tröstlich. Und gerade wenn wir in die Welt schauen, wenn wir die Nachrichten lesen, wenn wir mit offenen Augen durch unser Leben gehen, dann finde ich, sehen wir und spüren wir dieses Verlangen genau danach, das zu sehen. Es spricht eine große Sehnsucht in uns an, gerade auch dann, wenn es diese besagten Dinge eben gibt in unserem eigenen Leben oder auch bei nahestehenden Menschen. Tod, Krankheit, Tränen, Schmerzen. Und es gibt sie auszuhalten, diese Spannung zwischen dem, was Jesus uns fürs Jetzt und Hier verheißt und dem, was einmal kommen wird. Wir haben im Moment mehrere gute Freunde, die mit Jesus unterwegs sind und die in wirklichen Herausforderungen stehen, wo schwierige Situationen sind und wo man sich manchmal schon fragt: Gott, warum? Warum schon wieder? Gott, warum lässt du das zu? Es wäre so gut, wenn es jetzt schon keinen Tod, keine Krankheit, keine Tränen und keine Schmerzen mehr geben würde. Aber wie dankbar sind wir für einen Gott, der uns gerade auch in solchen Zeiten nicht allein lässt, der uns zuspricht, dass er uns durchträgt, dass er uns Trost und Kraft schenkt, auch auf den Durststrecken und in den Wüstenzeiten unseres Lebens eben nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, zu glauben, zu vertrauen, zu überwinden. Der uns immer wieder neu versorgt, mit dieser Hoffnung, an einen Gott zu glauben, der auch heute noch Wunder tut. Wir haben heute dieses Lied gesungen, Hörer des Gebets. Und wie ich das allererste Mal gehört habe, vor einem halben Jahr, hat diese Liedzeile mich ganz tief berührt, dieses Meine Augen werden Wunder sehen. Und ich habe gemerkt, das hat was mit mir gemacht. Da ist ein Hunger entstanden nach Gott, ja, ich möchte deine Wunder sehen. Ich will mich nicht zufrieden geben mit den Dingen, wie sie sind, sondern ich möchte dieses Verlangen, diesen Hunger, diesen Durst danach haben, dein übernatürliches Handeln zu sehen, dein Eingreifen zu sehen, Wunder mit eigenen Augen zu erleben. Ein Gott, der uns immer wieder versorgt mit lebendigem und frischem Wasser. Jesus sagt, er ist der Anfang und das Ziel, der Anfang und das Ende. Und er wird dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst. Durst, wir haben es vorhin schon gehört, hat jeder schon mal verspürt. Wenn dem Körper Flüssigkeit fehlt, dann signalisiert der Körper an das Gehirn ein Durstgefühl, dass es Zeit wird, etwas zu trinken. Und ich kann mich gut erinnern an eine Situation, wo ich so viel Durst gehabt habe wie noch nie. Und zwar waren wir da in Urlaub und wir hatten ein Hotel, das war so am Ende, wo so die Wohnungen aufgehört haben und dann ging es in so eine Sandwüste rein. Und dann habe ich irgendwie gesehen, ach cool, da vorne ist so eine Landzunge, Michael, da können wir doch mal hinlaufen. Und was von oben so nah aussah, hat sich dann beim Laufen als ziemlich weit entpuppt. Ich glaube, wir waren 3 Stunden unterwegs in die eine Richtung. Und da ich dachte, das ist ja gar nicht so weit, hatte ich auch nichts zu trinken mitgenommen, auch keinen guten Sonnenschutz. Und wie wir dann dort waren, ist mir aufgefallen, wir müssen ja auch noch zurück. Und das war wirklich so, die Sonne hat gepretzelt, es war super heiß und wir mussten durch diesen tiefen Sand zurück und ich habe kurzzeitig wirklich gedacht, hoffentlich überleben wir das. Weil es so heiß war und ich auf einmal so einen Durst gekriegt habe, ich gemerkt habe, also die Kehle wird trocken, du fängst auf einmal an, nicht mehr richtig gut sprechen zu können. Und ich meine, wir waren ja da vielleicht 5-6 Stunden nur unterwegs und trotzdem war das schon so stark. Und dann dieses, wir sind endlich da, wir haben es überlebt und frisches Wasser, kalte Getränke und es geht dir runter und du denkst, oh. Und man lernt Getränke und kaltes Wasser ganz neu zu schätzen. Wir haben es vorhin schon gesagt, frisches Wasser hat für uns gar keine so große Bedeutung im Normalfall, weil wir es ja überall bekommen. Wir drehen den Hahn auf, es gibt kaltes oder heißes Wasser. Und ich kann mich noch gut an den Besuch bei Dürfer und Martina in Haiti erinnern, wo es manchmal eben gar kein Wasser oder wenig Wasser gibt. Und besonders fällt ihm dann dieser Wert auf einer funktionierenden Dusche, wenn du mit einschamponierten Haaren dastehst und dann kommt kein Wasser mehr. Du denkst, na klasse, was machen wir jetzt? Und wir sprechen hier noch nicht mal von Trinkwasser, sondern nur von Wasser, das überhaupt aus einer Dusche kommt. Das Trinkwasser dort muss gekauft werden und in großen Flaschen wirklich unter Schweiß antransportiert werden, weil man das Wasser dort sonst ja gar nicht trinken kann. Und dann bekommt Wasser, sauberes Trinkwasser, genügend Wasser zu haben, auch für die Körperhygiene, eine ganz andere Bedeutung. Und ich weiß noch, wie ich wieder daheim war. Ich habe unser Bad angeguckt. Ich habe gedacht, oh wow, eine Dusche, die funktioniert, eine Spülung. Die geht, wie klasse. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Durst als ein Bild für Sehnsucht. Es hat mal jemand gesagt, so wie Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz hin. Und da ist was Wahres dran. So wie Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz hin. Und ich verwende dafür so gern dieses Bild von unserem Herzen, das ein Loch hat. Und dieses Loch will Gott mit seinem Sein, mit seiner Gegenwart füllen. Und was wir aber machen, ist, dass wir versuchen, ganz viele Dinge in dieses Loch zu stopfen und meinen, es füllt uns aus. Und manchmal geht es auch eine ganze Zeit gut und doch merken wir irgendwann, es ist nicht ganz schlüssig, da fehlt etwas. Weil es eben die Form von Gott hat und nur Gott diese Sehnsucht in uns nach ihm letztendlich wirklich ausfüllen kann. Der Kirchenvater Augustinus hat es mal so formuliert, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Genau das sagt dieses Bild eigentlich aus? Da ist diese Sehnsucht in uns, diesen Wunsch nach Gott, nach Gottes Nähe. Und unser Herz wird erst dann ruhig, wenn wir Gott diesen Raum geben, der ihm zusteht. König David, wenn wir in den Psalmen lesen, bezieht das Gefühl oder das Bedürfnis von Durst auch auf die Sehnsucht nach Gott. Und da schreibt er zum Beispiel im Psalm 42, Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Oder im Psalm 63, Vers 2, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Was für eine interessante Beschreibung der Sehnsucht nach Gott, nach seiner Gegenwart. So, ich fühle mich wie dürres Land, da ist es ausgetrocknet. Wir haben das Bild heute schon gehabt. Und da ist etwas, das bewässert werden möchte. Es gibt eine Sehnsucht, ein inneres Verlangen nach einem lebendigen und erfahrbaren Gott. Und wir können versuchen, das zu verdrängen, wir können es auf die Seite schieben, wir können es ignorieren. Aber wenn wir ehrlich in uns hineinhören, dann ist diese Sehnsucht ganz tief in uns angelegt, nach dem zu fragen, der ewig ist. Und im Prediger heißt es auch, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat und dass da diese Sehnsucht nach ihm vorhanden ist. Auch im Gespräch zwischen Jesus und der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen geht das Gespräch irgendwann um Wasser und um Durst. Sie war dorthin gekommen, um Wasser zu schöpfen und begegnet Jesus. Und Jesus sagt ihr im Verlauf des Gesprächs, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Und sie versteht am Anfang gar nicht ganz, was Jesus meint und geht davon aus, dass Jesus ihr wirklich materielles Wasser geben könnte, durch das sie nie wieder Durst hat und bittet Jesus, ihr davon zu geben. Aber schnell wird klar, dass es bei dem Wasser, von dem Jesus hier spricht, um mehr geht als nur natürliches Wasser. Es wird zu einem Bild für einen Lebensdurst, für etwas, das darüber hinausgeht, ja, etwas, was mit Gott selbst zu tun hat. Und Jesus sagt, ich zitiere aus Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird wie zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Das Gespräch entwickelt sich weiter und es mündet so in dieser Frage, wie und wo Gott anzubeten sei. Und Jesus macht deutlich, dass der Ort egal ist, aber dass die, die ihn anbeten, es im Geist und in der Wahrheit tun sollen. Und auch das Thema Anbetung ist sehr zentral in den Anfangsbüchern der Offenbarung, weil der Mensch immer irgendwas anbetet. Wir sind als Menschen geschaffen, anzubeten. Die Frage ist nur, wen oder was beten wir an? Ich habe meinen Bruder, ist ja ein Lobpreiser, ein Schlagzeuger, dem habe ich ein schönes T-Shirt geschenkt zu Weihnachten. Da steht oben Worship und dann steht unten, Worship is not something we do, it's who we are. Also Anbetung ist nicht etwas, das wir tun, es ist, wer wir sind oder was wir sind. Und bei dieser Frage, wen oder was wir anbeten, da sind die Möglichkeiten unendlich. Alles, was in unserem Denken, Fühlen und Handeln den Platz einnimmt, den eigentlich Gott einnehmen sollte, kann zum Gegenstand unserer Anbetung werden. Das können Dinge sein, die prinzipiell gar nicht schlecht sind, aber wenn sie eine falsche Priorität kriegen und wenn sie unser ganzes Denken bestimmen, dann können sie zu einem Gegenstand unserer Anbetung werden. So, welches Thema, was steht in deinen Gedanken so im Vordergrund, dass es Macht über dich hat, dass du dich vielleicht sogar ein Stück weit beugst? Das kann ein anderer Mensch sein. Das können Dinge sein wie Geld verdienen zu wollen, seinen Besitz zu vermehren. Essen kann zu einem Gegenstand unserer Anbetung werden. Wenn sich alles nur noch drum dreht, was wir essen, wann wir essen, wie viel wir essen, das kann ein Ort der Anbetung werden. Hobbys, Sexualität, Internet, Fernsehen, ja auch bestimmte Themen. Ich habe mich gestern mit der Conny drüber unterhalten, dass man, wenn man Leute auf den sozialen Netzwerken folgt, irgendwann merkt so, was sind ihre Themen? Was sind die Themen, die sie begeistern? Was sind die Themen? Und manchmal stellst du auch fest, es gibt Themen, die werden zum Gegenstand der Anbetung. Da geht es um nichts mehr anderes. Da geht es nur noch um ein Thema, das wird hochgehalten, das wird... Und du merkst, das nimmt einen falschen Raum ein. Selbst sich sorgen und sich ständig um die eigenen Probleme zu kreisen, kann zu einem Ort der Anbetung werden. Krankheiten können so sehr zu unserer Identität werden, dass sie einen Platz einnehmen, der ungesund ist. Und ich erinnere euch nochmal an dieses Worry is worshiping the problem. Ja? Gedanken machen, sich zu sorgen, ist das Problem anzubeten. Und das sollten wir nicht tun. Lass uns da eine gesunde Balance haben, uns immer wieder reflektieren, wer oder was dominiert meine Gedanken. Ich habe zum Beispiel angefangen, ich habe gemerkt, morgens mein Handy klingelt, das ist auch mein Wecker. Und dann war oft mein erster Griff, den Wecker ausmachen. Und der zweite Griff war, schaue ich mal in die Nachrichten, schaue ich mal bei Facebook rein, gucke ich mal schon in die E-Mails. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch bescheuert. Ja? Wirklich, das ist wirklich bescheuert. Dann habe ich mir die YouVersion Bibel-App runtergeladen. Das Erste, was ich jetzt morgens mache, ist den Wecker aus und dann den Bibelvers des Tages lesen. Und es startet deutlich besser. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass das so... Das ist was, was so Teil des Lebens ist, dass es irgendwie einen falschen Stellenwert kriegt, dass es morgens schon losgeht. Und ich gedacht habe, nein, so dieser erste Gedanke am Morgen, der soll Gott gehören und da möchte ich mich füllen mit dem Wort Gottes. Wir machen das ja oft gar nicht absichtlich, also dass wir uns vornehmen, so, das machen wir jetzt zum Gegenstand unserer Anbetung, sondern es passiert so. Wir rutschen da so rein, etwas gewinnt immer mehr Raum und dann auf einmal ist es ziemlich groß vorhanden. Und wir glauben ja unbewusst, dass es uns irgendetwas gibt, was uns fehlt. So, wir sehnen uns eigentlich nach echtem Leben, dabei zieht das Leben von uns weg, wenn wir es über Gott stellen. Ich habe ein lustiges Bild gefunden, vielleicht können wir das mal sehen. Genau, da ist jemand in der Wüste am Verdursten und dann gibt es die Möglichkeit zum Wasser oder zum Internet und natürlich entscheidet er sich fürs Internet. Und bei allem Lustigen ist er auch vielleicht ein Kernwahrheit dran. Also von daher habe ich gedacht, passt gut zum Thema Prioritäten. So, welche Gedanken, was steht in unserem Fokus? Und ich glaube, dass Durst nach Gott und Anbetung ganz dicht beieinander liegen. Durst ist ein Verlangen, es ist eine Sehnsucht nach Gott, die in der Anbetung gestillt wird. Und wenn ich von Anbetung spreche, dann meine ich nicht nur diese begrenzte Zeit, in der wir Lieder singen, in der wir uns auf Gott ausrichten, obwohl diese Zeit ganz besonders wertvoll ist, weil wir einfach uns nicht ablenken lassen von ganz vielen anderen Dingen, wenn wir das gemeinsam tun. Und ich habe was verfolgt die letzten Wochen über die sozialen Medien. Da ging es um die Krankheitsgeschichte von einem kleinen Jungen, einer gläubigen Familie in den USA. Und ich fand es ganz toll, weil die Lobpreiser seiner Gemeinde haben diesen kleinen Jungen im Krankenhaus immer wieder besucht und haben einfach in seinem Zimmer Lobpreis gemacht, haben Jesus angebetet und dann haben sie geschrieben, sie tun das, weil Lobpreis eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes kreiert. Und nur Gott diesem Jungen wirklich noch helfen kann. Und dann haben sie das über mehrere Tage, Wochen gemacht und heute ist der Zustand des Jungen tatsächlich wesentlich besser. Ich glaube, er ist noch nicht gesund, aber er hat sich deutlich verbessert, wider alle Prognosen. Ich habe gedacht, ja, wie wertvoll, so dieses, wenn wir Gott anbeten, dann kreieren wir eine Atmosphäre seiner Gegenwart, wo er wirken kann. Und dennoch meine ich, Anbetung ist eben nicht nur diese Zeit, in der wir Lieder singen, sondern Anbetung muss etwas sein, was unser ganzes Leben widerspiegelt, was von Jesus herkommt, was auf Jesus ausgerichtet ist. Gott sagt, dass er im Lobpreis und der Anbetung seines Volkes wohnt. Ja, Durst zu haben ist kein angenehmer Zustand. Ungestillte Sehnsucht ist nichts Schönes. Aber Durst ist eben auch ein lebensrettendes Signal. Das heißt, die Sehnsucht nach Gott, die wir in uns tragen, ist letztlich gut, weil sie uns auf den hinweist und wenn wir offen sind, zu dem führt, der uns erretten möchte, der uns Leben schenken möchte, der uns Erlösung bringen möchte. Es gibt auch einen anderen Durst, nämlich den Durst nach Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, dass Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, dass sie bei ihm gesättigt werden. Und es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt. Und manchmal wirklich, wenn ich Dinge anschaue, merke ich, dass ich es fast nicht aushalten kann. Also es gibt wirklich Dinge, ich merke zum Beispiel, bei Filmen bin ich relativ, was Action und Spannung und Ding angeht, relativ, das macht mir gar nichts aus. Aber wenn ich merke, es geht zum Beispiel um Dinge wie Sklavenhalterei früher und ich weiß, diese Dinge waren echt so oder vielleicht noch schlimmer, dann merke ich, dass ich das fast nicht gucken kann, weil das so eine Not in mir auslöst und ich denke, ich kann das fast nicht aushalten. Und ich glaube, dass wenig mich so extrem antickert, wie wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Wenn ich merke, dass Menschen mit anderen Menschen scheiße umgehen oder einfach ungerecht über Situationen sprechen oder sich blöd anderen gegenüber verhalten, da merke ich, da steht in mir so ein heiliger Zorn auf, ja, der so nach Gerechtigkeit schreit. Und ich denke, Gott, ja, du musst da eingreifen, du musst schenken, dass sich da was verändert. Wir haben heute schon gebetet für den Iran. Da stehen Menschen auch gerade auf gegen Ungerechtigkeit, weil sie Hunger haben, weil sie nicht gut versorgt sind, weil da ein Regime ist, was sie unterdrückt. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass Gott seine Hand auf den Iran gelegt hat. Und in den letzten 100 Jahren sind im Iran mehr Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, als in den ganzen Jahrhunderten davor. Und ich wünsche mir so sehr für die Menschen dort, dass sie alle zu Jesus finden und dass der Ungerechtigkeit ein Ende gesetzt wird und dass das Regime, was da Verantwortung trägt, einfach so nicht mehr weitermachen kann, wie es bisher gehandelt hat. Da ist ein Durst nach Gerechtigkeit in uns, den Gott stillen möchte. Und auch wir sind oft mehr Teil von Ungerechtigkeit in dieser Welt, als uns das lieb ist. Ich habe so gedacht, allein wenn wir mal, was Klamotten angeht, nachdenken, wie Dinge oft hergestellt werden, dann wissen wir, dass es oft da sklavenähnliche Bedingungen gibt, unter denen Leute ackern müssen, dass wir uns so anziehen können, so günstig, wie es möglich ist und so gut, wie es uns gefällt. Und ganz ehrlich, wir schieben das weg. Also ich mache das zumindest ganz oft. Ich mache mir da nicht so viel Gedanken drüber, ich schiebe das weg, ich will mich damit gar nicht belasten. Und letztendlich machen wir uns irgendwie damit aber auch zu einem Teil von Ungerechtigkeit, der geschieht einfach oder die geschieht auf der Welt. Und ich glaube, es ist wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, auch wie verhält man sich gut in ganz unterschiedlichen Bereichen. Jesus nennt den glücklich, der nach Gerechtigkeit dürstet, weil das der Beziehung zu ihm und zu Menschen entspricht. Durst steht für das, wonach wir uns sehnen, nach Leben, nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Freiheit, letztlich nach Gott. Diese Bedürfnisse sind gemeint, wenn die Bibel Durst als Bild gebraucht. Jetzt steht da ja auch, dass es dieses lebendige Wasser umsonst gibt. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich glaube, dass wir ein leicht gestörtes Verhältnis zu umsonst haben. Ich glaube, dass wir es alle mögen, etwas geschenkt zu kriegen, etwas umsonst zu bekommen. Und auf der anderen Seite ploppt da sofort diese Stimme auf, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Das haben wir alle im Hinterkopf irgendwie. Die Sache hat bestimmt einen Haken. Also wenn jemand was umsonst gibt, dann will er wahrscheinlich irgendwas von mir. Oh, da bin ich lieber vorsichtig. Am Schluss muss ich irgendwas zurückleisten, was ich gar nicht möchte. Und wir merken, obwohl wir es mögen, mögen wir es doch nicht so, weil da so Fragen und Zweifel auf einmal im Raum sind. Aber ich habe dann drüber nachgedacht, die wirklich besten und wertvollsten Dinge in unserem Leben sind ja auch nicht käuflich. Wir bekommen sie nicht für Geld. Das sind Dinge, die uns wirklich reich machen, wie Liebe, wie Freundschaft zu anderen Menschen, wie Geborgenheit, wie Frieden, wie Freude, wie Glaube. Alles Dinge, die wir nicht kaufen können, die umsonst sind, die uns aber reicher machen, wie alles, was wir bezahlen könnten. Was Gott uns anbietet, ist nicht käuflich. Es ist sehr wohl, aber erhältlich. Denn er gibt es uns umsonst, heißt in dem Vers, aus Liebe. Jesus ist letztendlich die Quelle des lebendigen Wassers. Jesus hat sein Leben gegeben, damit uns Gnade zuteil wird. Gnade heißt unverdient. Ich kann es mir nicht kaufen. Ich kann es mir nicht durch eigene Leistung erarbeiten. Ich kann es mir nur schenken lassen und ich kann es nur annehmen für mich. Und was Jesus uns anbietet, ist für uns umsonst, aber es war ganz und gar nicht billig. Es hat Jesus einen hohen Preis gekostet, es hat ihn sein Leben gekostet, es hat ihn alles gekostet. Aber er hat es aus Liebe zu uns Menschen getan, damit wir das Ergebnis umsonst bekommen. Und er selbst wird dadurch zu diesem lebendigen Wasser, der uns einlädt, davon zu trinken. Jesus selbst ist diese Quelle dieses frischen und nie versiegenden Wassers, das er uns zuspricht und uns verheißt. Und vielleicht fühlst du dich ja wie König David, der bekennt, meine Seele, Gott, sie dürstet nach dir. Vielleicht sehnst du dich nach diesen Strömen des lebendigen Wassers, nach diesem frischen, nach diesem erquickenden. So, dann lasst uns dieses Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, jetzt einfach nochmal miteinander singen, als ein wirkliches Herzensgebet, als ein Herzensschrei zu Gott, diese Sehnsucht auszudrücken: Gott, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von deiner Gegenwart, wir wollen Wunder sehen, wir wollen, dass du uns erfüllst mit diesen erfrischenden und lebendigen Strömen des Wassers, die nur von deinem Thron kommen können. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte euch auch einladen, eure Hände Gott entgegenzustrecken. Als ein äußeres Zeichen von dem inneren Hunger und Durst, von der inneren Sehnsucht nach diesem Ja, Gott, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von diesem Gott, der sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und Herr, wir wollen das wirklich beten, dass dieses Lied zu einem Herzensgebet wird, dass du Ströme lebendigen Wassers über uns ausgießt. Wir wollen beten, Herr, dass du das tust über unser dürres Land in unserem Inneren. Wir wollen beten, dass du das tust für uns ganz persönlich. Wir wollen beten, dass du das tust für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, Herr, und für unser ganzes Land, Herr. Letztlich für die ganze Welt. Wir beten, dass du diesen Lebensstrom, dieses lebendige Wasser ganz neu ausgießt, Heiliger Geist, über uns.